Ich möchte uns heute eine Bibelstelle lesen. Das ist ein Buch, wo man nicht so oft drüber predigt. Es ist ein Buch, das eine ganz wichtige Rolle spielt in der Heiligen Schrift. Ich möchte aus dem Nehemia uns das Kapitel 1 lesen, aber dann doch später weitergehen. Und zwar, ich möchte den Hintergrund zuerst erklären, 2. Chronika 36. Ich lese uns Vers 16 bis Vers 20. Es ist immer wichtig, in welchem Zusammenhang solche Botschaften geschrieben sind. Und hier ist jetzt etwas geschehen. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Da ließ er den König der Chaldäer gegen sie heraufziehen, die töteten ihre Jungmannschaft mit dem Schwert im Haus ihres Heiligtums und verschonte weder junge Männer noch Jungfrauen, weder Alte noch Hochbetagte. Alle gab er in seine Hand und alle Geräte des Hauses Gottes, die Großen und die Kleinen und die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Fürsten, alles ließ er nach Babel führen. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer von Jerusalem nieder und verbrannten alle ihre Paläste mit Feuer, sodass alle ihre kostbaren Geräte zugrunde gingen. Den Überrest derer aber, die dem Schwert entkommen waren, führte er nach Babel hinweg und sie wurden ihm und seinen Söhnen als Knechte dienstbar, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. Das ist also der Hintergrund. Jerusalem, die große Stadt, die Stadt des großen Königs, der Mittelpunkt der Erde, wo Gott sich geoffenbart hat, wo der Herr Jesus später am Kreuz vor Golgatha starb. Diese Stadt ist wegen dem Ungehorsam Israels, weil sie Götzendienst getrieben haben, weil sie Gott gelästert haben bis aufs Blut, ist diese Stadt zerstört. Und da sieht man etwas. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist wunderbar, aber er lässt nicht mit sich spielen. Es gibt eine Grenze und die war hier überschritten. Er sagt, die Grenze war überschritten in der Weise, dass keine Heilung mehr möglich war. Geistlich musste jetzt das Zorngericht über diese ganze Generation kommen. Die wurde wirklich in einer furchtbaren Art und Weise dann von Gott vollzogen. Und dann geschieht ja das Wunderbare, Esra, Nehemia. Man sieht dann, wie Gott Gnade gibt. Es gibt ein Überrest. Und es gibt immer im Abfall. Und wenn Gott aber ein furchtbares Gericht auslöst, gibt es in der Regel immer einen Überrest. Die Getreuen, die hier letztendlich dann trotzdem noch Gott dienen. Und Nehemia ist hier die Geschichte von den Getreuen. Dort heißt es, das ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda und ich erkundige mich bei ihm über die Juden. Die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der du den Bund und die Gnade denen bewahrst, die ihn lieben, seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war Mundschenk des Königs. Wisst ihr, es ist so, die Bibel ist ein wunderbares Buch und sie zeigt prophetisch in direkter Weise, was in der Zukunft passieren wird und wie Gott handelt. Aber sie zeigt es auch indirekt, in Vorschattungen. Hebräer 10,1 sagt ja, das mosaische Gesetz ist in sich eine Vorschattung. Und hier hast du so eine Vorschattung. Und zwar, da beschreibt die Bibel das, was in der heutigen Zeit passiert. Das, was damals war, ist heute genau das Gleiche. Wisst ihr, wir haben das Gleiche erlebt. Jerusalem, die Städte der Offenbarung Gottes. Und die Älteren von uns wissen noch, was ich meine. Ich bin ein Kind der Erweckung. Ich habe mich in einer Erweckung bekehrt. Das kann ich euch gar nicht mehr vorstellen, dass sowas gab. In einer Zeit, wo Gott sich offenbart, da wird das neue Jerusalem, die Gemeinde, der Wille Gottes, seine Offenbarung zu etwas glasklarem. Man kann es fassen, die Leute sehen es. Du selber erlebst es bis in die letzte Faser deines Herzens. Das ist unter anderem auch nach dem Krieg geschehen. Als die Leute sahen, dass alles am Boden lag, haben sie begonnen, Gott zu suchen. Da sind ganz viele Bewegungen, Missionswerke auch neu entstanden. Brüder haben sich, könnt ihr euch Namen sagen, haben sich aufgemacht, sind niedergekniet, haben sich Gott geweiht, haben gesagt, wir dienen dir jetzt, das ist eindeutig. Und dann parallel dazu ist natürlich der Wohlstand gekommen. Selbst Politiker, ihr könnt euch das auch, wenn ihr es wissen wollt, könnt ihr mich fragen, haben dann praktisch sich auf die Seite Israels gestellt, gegen die Amerikaner. Unfassbar, dass sowas geschah zu der Zeit. Und der Segen Gottes kam über dieses Volk. Und wir waren ein Volk, wo auch, als ich in die Schule ging, da war das christliches Normale. Auch wenn die Leute nicht alle bekehrt waren, viele nicht, aber es gab Erweckungen. Und ich sage es ganz ehrlich, das war die letzte Erweckung hier in Halbstadt 1974, da kam ich zum Glauben. Bin ich mir unendlich dankbar. Da kamen ganz viele, die ich kenne und die auch heute im Herrn dienen, kamen in der Erweckung zum Glauben. Aber dann ist genau das Gleiche passiert wie hier in Israel. Man hat angefangen, den Baalen, wisst ihr, was Baal heißt? Das heißt einfach, den anderen Herren zu dienen. Man hat sich im Wohlstand verkauft. Man hat sich der eigenen Ehre verkauft. Man hat, weil man selber nicht bekehrt war, andere Religionen gesucht. Ich weiß noch, wo die erste Backwein-Jünger umeinander getigert sind mit ihren orangenen Kutten. Dann hat man angefangen, in der Medizin, dem Okkultismus die Türe zu öffnen. Yin und Yang, chinesische Religion. Man hat begonnen, dann letztendlich Akupunktur, Akupressur. Alle Dinge, die zwielichtig waren, sind langsam zum Normalzustand geworden. Und das ist ein altes Gesetz, das sogar wissenschaftlich erforscht. Hat jetzt mal zuerst mit Glaube gar nichts zu tun. Wenn eine Generation degeneriert, das heißt sich rückwärts entwickelt und solche Dinge tut und reinlässt, dann ist in der Regel, wenn es offiziell ist, wenn es alle als normal ansieht, sagt an wie ein großer Forscher, dann ist in der Regel die letzte Generation. Das sind wir. Wir haben genau die gleiche Situation wie Israel. Wir haben das alles getan. Wir haben Christentum der Abschied gegeben. Selbst führende Leute der Großkirche haben gesagt, das Evangelium ist nicht mehr exklusiv. Der Herr Jesus ist nicht mehr der einzige Weg zu Gott. Ich sage es in meinen Worten, man hat es schön umschrieben, aber genau das war gemeint. Und das sind Dinge passiert. Man hat Herr Jesus gelästert. Niemand hat sich aufgeregt. Furchtbarste Dinge sind geschehen. Das Christentum ist aus Deutschland verschwunden und als Strafe haben wir die Islam bekommen. So einfach ist es. Wer Gott nicht will, kriegt was anderes. Und wir werden noch viele andere Dinge kriegen. So wie in Israel wird das Gericht Gottes und der Zorn Gottes nicht aufgehalten werden. Und jetzt kommt das große Problem. Wir Gläubige, die wir wiedergeboren sind, die wir der Heiligen Schrift glauben, die wir dem Herr Jesus dienen wollen, biblisch gesehen sind wir wie hier der Überrest, um den sich das Buch Nehemia dreht. Und jetzt ist halt die Frage, was sollen wir tun im Jahre 2018? Wenn ich das alles sehe, wie in Israel, es bricht alles zusammen. Wisst ihr, wir haben einen Abfall der christlichen Gemeinde, die ist atemberaubend, was die dreht. Er spart mir alles aufzuzählen. Alles, was Gott verboten hat, wird zugelassen. Alles, was Gott geboten hat, wird hinweggetan. Wisst ihr, ganz klar, die Rolle der Geschlechter, die Rolle der Ehe, alles, was Gott getan hat, wird hinweggetan. Wir sind schlimmer wie Sodom und Gomorra. Und das Gericht steht vor der Tür. Jetzt ist die Frage, was tue ich? Wisst ihr, wir können jetzt sagen, heute ist ja alles wunderbar. Wir haben noch eine warme Stube. Wer weiß, wie lange wir die haben. Wir haben noch Autos. Wer weiß, wie lange wir die haben. Wir sind noch gesund. Wenn die erste chemische Bombe fällt, dann ist mit der Gesundheit vorbei. Versteht ihr? Wir sitzen auf einer Bombe. Im tiefsten Sinne des Wortes, auf einer geistlichen Bombe. Und das Gericht Gottes ist da. Und hat schon eingesetzt. Und die Bibel sagt, es beginnt beim Hause Gottes. Drum fallen nämlich die Gemeinde alle ab. Das ist eine Katastrophe. Jetzt kommen die paar, die ewig gestrigen, die altmodischen, die konservativen, die sagen, Gott hat sich nicht verändert, also dürfen wir uns auch nicht verändern in der Hingabe. Gott will immer noch, dass wir ihm dienen. Gott ist immer noch eifersüchtig auf jeden anderen Götze. Gott hat sich nicht verändert, also müssen wir uns ändern. Jetzt, Nehemia sagt ja hier, jetzt haben wir Jerusalem als Bild für die Gemeinde. Wir sind ja die Steine des neuen Jerusalems. 1. Petrus 2 wird es beschrieben. Auch in Offenbarung 21. Die Gemeinde ist das neue Jerusalem. Also jeder von uns ist ein Stein von diesem neuen Jerusalem. Jetzt sagt die Bibel, du sollst ein lebendiger Stein sein. Jetzt sagt aber die Bibel hier, bildlich gesprochen, von diesem Jerusalem sind die Mauern niedergerissen. Was ist eine Mauer? Wisst ihr, das ist eigentlich relativ einfach. Mauer ist ein Schutz. Zum Beispiel im Hesekiel 40, wo dieser Tempel des Heiligen Geistes beschrieben wird, sagt die Bibel zuerst, es ist auf dem hohen Berg, sie ist durch Offenbarung Jesu Christi entstanden und sie hat eine Mauer um sich herum. Im Hohelied, wo der Herr Jesus als der Bräutigam sich seiner Braut der Gemeinde zuwendet, sagt er, du Gemeinde bist ein verschlossener Garten. Also da ist immer das Gleiche. Die Gemeinde hat Mauern, dass sie abgesondert ist. Wisst ihr, zum Beispiel die Arche ist auch ein Bild auf die Gemeinde. Und die Bibel sagt, ihr könnt es nachlesen in 1. Mose, sie war innen und außer mit Teer verpicht. Das heißt, sie war abgedichtet. Und zwar außer äußere Absonderung und innere Absonderung. Das heißt, ich sondere mich innerlich von meinen Gedanken, von meinem Tun, von meinem Wollen, von dem ab, was Gott nicht will. Gleichzeitig zeige ich das, indem ich äußerlich genau das vollziehe und mich dann davon distanziere. Das ist diese doppelte Absonderung, die die Arche beschreibt. Und das alles, sagt die Bibel, ist hier in Jerusalem und das ist heute genau gleich, die Mauern sind niedergerissen. Wisst ihr, ich muss noch auf eine Art lächeln. Ich habe die alten Glaubensväter noch gekannt. Die haben mir gesagt, selbst Kirchenleute haben mir gesagt, und uns Junge, manche haben es auch nicht direkt gesagt, sondern haben es bloß, ihr Zitat wurde weitergegeben, es war unterschiedlich. Aber ich kann mich an ein Zitat von einem dieser Brüder erinnern. Ich war selber nicht dabei, als er es gemacht hat. Der hat klipp und klar gesagt, wenn die erste Frau auf einer Kanzel ihrer Kirche predigt, verlasse ich die Kirche. Ja, Entschuldigung, was würden die Brüder heute sagen, wenn die heute hier wären? Die würden reiherweise in Ohnmacht fallen. Das ist ja noch relativ harmlos, was hier war, im Vergleich zu dem, was heute alles passiert. Wisst ihr, das ist ein Abfall ohne Ende. Und jetzt könnte man sagen, ja, das sind die Großkirchen. Na, es ist bei den Freikirchen genau das Gleiche. Dort passiert genau dasselbe. Sie geht runter, die Schöpfungsordnung, Mann, Frau wird aufgehoben, die Ordnung Gottes, was Gott will, Ehe. Wiederum alles, was Gott gegeben hat, wird aufgehoben. Jesus allein, dass der Herr Jesus im Zentrum ist, das wird alles aufgegeben. Zugunsten von was? Von Erfolg. Man will die Leute gewinnen. Ich sage es euch ganz ehrlich. Es ist schön, wenn viele Leute da sind, das ist auch wunderbar. Aber ich bin so gestrickt, wenn ich die Wahl habe zwischen 500, die vermischt sind, und zwischen 5, die klar sind, würde ich mich zwingen, wähle die Gruppe oder die, wenn ich zu den 5 gehe. Ist doch klar. Ich will zu diesem Überrest gehören. Wenn wir das jetzt nachher angucken, ihr müsst heute die Entscheidung fällen, wollt ihr zu diesem Überrest gehören oder zum Rest? Wisst ihr, das Interessante ist, wenn ihr jetzt Nehemia lest, auch das Buch weiterlest, ich könnte jetzt die ganze 13 Kapitel anreißen, will ich aber nicht machen. Dann würdet ihr sehen, das Ganze spielt sich ab, indem Gott Esra und Nehemia, auf denen zwei Schienen sind, zwei Berufungen von Gott her, schickt die Leute nach Jerusalem. In Jerusalem ist der Stamm Juda und der Stamm Benjamin. In der Schattenbildlichkeit der Bibel ist Juda immer ein Bild für die Gemeinde Jesu. Und jetzt hast du hier etwas, du hast die andere 10 Stämme. Die 10 Stämme sind die Abgesplitterten, die Abgefallenen. Und diese 10 Stämme symbolisieren in der Schattenbildlichkeit die traditionelle Namenschristenheit, die nicht mehr in Jerusalem ist, sondern die in Samaria ihr Spiel spielt. Und jetzt siehst du, er geht nach Jerusalem und sieht, das wird dann genau beschrieben in Kapitel 2, wie er durch die Tore reitet, erschüttert ist. Und zwar 2 Dinge sind passiert, wisst ihr? 2 Dinge, das ist ganz wichtig. Die Mauer wurde niedergerissen, das heißt, es ist keine Absonderung mehr da, kein Schutz für die Gemeinde. Und was hochinteressant ist, er sagt nicht, die Tore wurden mit dem abgebrochen, sondern er sagt, die Tore wurden durch Feuer zerstört. Feuer ist in der Regel ein Bild aufs Gericht Gottes. Das heißt, die Tore, das waren die Eingänge und die Ausgänge, wie man in Jerusalem reinkam und wieder rauskam, die sind zerstört. Das werden wir nachher sehen. Das heißt, da ist ein doppeltes Gericht geschehen. Die Absonderung wurde weggenommen. Das ist das, was die Bibel sagt im Römer 1, wo Gott sagt, er gibt sie dahin. Das heißt, wenn Gott jemand dahin gibt, der Leuchter einer Gemeinde umstößt, wisst ihr, was er macht? Er macht eigentlich nur was ganz Einfaches. Er macht nichts mehr. Er lässt dich als Mensch oder dich als Gemeinde machen, was du willst. Und dann sind die Mauern Jerusalems weg. Dann kannst du machen, was du willst. Ist alles offen. Und die Stellung in Christo, wo ein Gläubiger drin sein soll, durch die Tore Jerusalems gehst du in die Stellung in Christus hinein. Wir sehen das nachher. Die sind zerstört. Das heißt, du wandelst nicht mehr in ihm. Da ist auch alles kaputt. Und dann bist du erledigt. Und genau dem entgegenzusteuern sind diese alttestamentlichen Bücher aber als Musterbeispiel und als Warnung für uns geschrieben, die wir immer noch in Christus wandeln, die wir immer noch im Herrn dienen, die wir immer noch Jesus allein behauptet und alles andere ablehnet. Wir müssen hier erzählen, was uns die Bibel sagt. Ich möchte 2 Grundsätze aufzeigen. Eigentlich sagt die Bibel, ich muss, wenn ich Gott dienen will und wenn ich zu diesem neuen Jerusalem gehören will und wenn ich die Mauern Jerusalems, so wie Nehemia, wieder aufbauen will. Das ist der einzige Weg. Man muss die Mauern Jerusalems wieder hochziehen, muss sich wieder absondern und man muss die Tore, die verbrannt sind, wieder herstellen. Das heißt, man muss den Leuten wieder zeigen, wie man in Christus hineingeht und muss ihnen zeigen, wo man nicht herausgehen darf. Das sind die Tore. Wenn man das machen will, dann sagt die Bibel 2 Dinge. Das sind 2 Grundsätze. Grundsatz 1, Offenbarung 18,4. Und zwar, jetzt müssen wir wissen, wie die Bibel diese abgefallene Christenheit hier symbolisiert von denen aus dem Volk Gottes, die nicht in Jerusalem waren, wie man die symbolisiert. Die Bibel nennt sie die Hure Babylon. Hure ist das krasseste Gegenteil zu einer keuscher Braut. 2. Korinther 11, 1 und 2 sagt, dass Paulus von Gott gegeben wurde, um die Gemeinde als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Eine keusche Jungfrau, die einem Bräutigam entgegengeht, ist was Wunderbares. Und das krasse Gegenteil ist eine Hure, die sich preisgibt für Geld. Und genau so vergleicht die Bibel diese zwei Schienen. Sie sagt, Jerusalem mit diesen herrlichen Steinen, das neue Jerusalem, die Gemeinde Jesu Christi ist eine keusche Jungfrau, eine Braut, und sie wartet auf die Hochzeit des Lammes. Die abgefallene Christenheit ist die Hure Babylon. Genau so symbolisiert es Gott. Jetzt sagt die Bibel hier, ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus von ihr, mein Volk. Das sagt er nicht zu der Welt. Er sagt zu seinem Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt, dass ich nicht gleich gerichtet werde. Also der erste Punkt ist, wo Gott glasklar redet. Wisst ihr, es gibt Dinge, da kann man nicht drüber diskutieren. Er sagt, du musst die Hure Babylon verlassen. Du musst alle Kreise, alle Kontakte, alle Dinge, wo der Jesus letztendlich geschmäht wird, wo gelästert wird, wo man die Regeln Gottes nicht mehr einhält, die musst du verlassen. Die Bibel sagt, raus. Wisst ihr, gibt's auch nicht, oh, ich bleib, bis man mich rausschmeißt, haben mir Brüder gesagt, dann sage ich, die schmeißen euch nie raus. Sondern ihr müsst denen zeigen, ihr gehört nicht mehr zum Reich Gottes, wir trennen uns von euch. Da muss man radikal vorgehen. Die Bibel sagt ganz klar, ist ein Befehl, geht hinaus. Und jetzt sagt er, dem Volk Gottes, den Gläubigen, wenn ihr nicht hinausgeht, dann kann es sein, dass ihr zusammen mit diesen Leuten gerichtet werdet. Er sagt, will man sich nämlich diesen Sünden teilhaftig macht. Wisst ihr, das ist etwas, boah, da muss ich sagen, da wird es mir anders. Wisst ihr, jetzt kommt die große Verantwortung. Jetzt muss ich vor Gott klären, vor ihm, Herr, wo bin ich in meinem kleinen Leben in der Hure Babylon noch anwesend? Zeig es mir, privat, für mich, in der stillen Zeit. Zeig es mir, dass es mir klar ist, wo habe ich noch in der Hure Babylon praktisch Berührungspunkte oder bin sogar drin oder habe Kontakte. Ich bin bereit, gehorsam zu sein und rauszugehen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, man kann jetzt sagen, wenn der erste stimmt, brauchst du den zweiten gar nicht. Das ist richtig. Aber ich möchte es aufzeigen als Prinzipien. Das ist Johannes 15, 4 bis 8. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werden. Er sagt hier klipp und klar, ich muss in Christus bleiben und er gehört dazu, dass ich das Wort Gottes bewahre. Jetzt versteht ihr auch, warum in der Offenbarung Kapitel 3, Vers 8 und 10 steht, ich bewahre dich in der Endzeit. Und da wird ja die große Versuchung, die über die ganze Welt, über die ganze bewohnte Welt, das steht im griechischen Ökumene, kommen wird, vor der werde ich dich bewahren, wenn du mein Wort bewahrst. Das heißt, ich muss das Wort Gottes bewahren, dann bewahrt mich der Herr. Ich muss in Christus bleiben und dann passiert automatisch etwas. Wenn ich in ihm wandle, im Geist, bei ihm bleibe und mich ans Wort Gottes halte, dann fange ich automatisch an, mich abzusondern. Das heißt, ich fange an, für mich persönlich die Mauern Jerusalems wieder hochzuziehen. Und je mehr das macht, je mehr wird dieser Überrest wieder dem echten Jerusalem gleicher, mit Mauern. Und dann kommen die Tore wieder zur Geltung. Und das ist das, was Gott will. Kolosser 1, 12 bis 14 sagt, wir sind versetzt aus dem Machtbereich des Teufels hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir gehören nicht zu den Abgefallenen. Wir gehören zum Reich Gottes. Wisst ihr, es wird alles vermischt. In der Endzeit ist Nebel, da wird alles vernebelt. Es muss ganz klar sein, wir gehören da nicht dazu. Fort. Und dann sagt man, oh, du musst doch lieb sein. Lieb ist der Hund von meinem Nachbar vielleicht. Aber versteht, es steht nirgends in der Bibel, dass ich lieb sein soll zu den Verführern. Es steht nirgends in der Bibel, dass ich lieb sein soll zum Teuflischen. Es steht nirgends in der Bibel, dass ich lieb sein soll zum Abfall. Und es steht nirgends in der Bibel, dass ich die Wirkungen des Teufels in Liebe tragen soll. Es steht gar nirgends. Sondern die Bibel sagt, sondere dich ab. Was sagt ein Apostel Paulus, als er zu falschen Propheten und zu solchen Dingen kommt auf seine Missionsreise? Einen stellt er vor dem Fürsten und sagt zu ihm, du Kind des Teufels. Wisst ihr, wir sind nur schon ganz schön humanistisch eingeebnet. Wir haben nicht mehr den Mut, die Wahrheit zu sagen. Aber die Bibel ist doch glasklar. Diese Dinge dürfen wir nicht dulden. Wir müssen sie benennen, uns trennen und wenn sie bei uns auftauchen, sie bei uns rausschmeißen. Zuerst im eigenen Herzen. Wenn sie in der Gemeinde auftauchen, rausschmeißen. Das nennt man Gemeindezucht. Wisst ihr, und das ist das, was der Mensch nicht will. Er will immer lieb. Wir sollen doch alle lieb sein. Wir sind doch alle wunderbar. Keiner meint es schlecht. Wisst ihr, ich habe einen Professor, Spezialist für Altsprache in Deutschland, gilt als der große Guru für Bibelübersetzungen. Der hat ein Statement, ich habe das zu Hause geschrieben über die Bibelübersetzungen. Wisst ihr, was der im Ernst am Schluss sagt? Alle sind gut. Alle. Es ist alles gut. Der eine ist besser, der andere schlechter. Wir sind alle lieb. Alle meinen es ehrlich. Alle wollen dem Herrn Jesus dienen. Wisst ihr, so geht's. So geht die Leier der Hure Babylon. Nun muss ich sagen, ist eine Volksbibel, die Gott lästert, ich verzichte drauf, die Stelle zu nennen, die Gott lästert, ist die gut? Also, ich sage es mal so, da brauchen wir keine Hemmungen haben, sowas in den Dreckeimer zu schmeißen. Oder Bibeln, wo sagt, statt dass im Herr Jesus die Wunde geschlagen sind, im Hause derer, die ihn lieben, in Israel, da man sagt, ich hatte eine Schlägerei mit Kultprostituierten, steht in manchen Bibeln drin, wisst ihr, Entschuldigung, wo sind wir gelandet? Sind wir so soft und so weich, dass wir nicht einmal so Dinge mehr ansprechen können? Können wir nicht mehr sagen, Sexualität außerhalb der Ehe ist biblisch gesehen Hurerei, Pornografie, Porneia heißt das griechische Wort. Haben wir keinen Mut mehr, das zu sagen? Ehebrecher wird Gott richten, die fahren in die Hölle. Versteht ihr? Das muss klar sein. Wenn jemand den Ehebruch nicht aufgibt, nicht Buße tut, fährt er in die Hölle. Das muss gesagt werden. Wer Gott lästert durch Okkultismus, bringt bis ins dritte und vierte Glied einen Fluch über seine Kinder. Wenn sich jemand bekehrt, ist der Fluch aufgehoben. Der Fluch gilt nicht für Gläubige. Die haben nichts mit dem zu tun. Wisst ihr, aber diese Dinge muss man nennen. Jetzt sagt die Bibel, du musst in mir bleiben, dann passiert's. Wir sehen im Ezekiel, im Hohelied, diese Mauer, diese Absonderung. Innen und außen verpicht. 2. Korinther 6, 14, da geht der Paulus in der Lehre der Apostel hin und definiert es ganz genau. Wisst ihr, wenn ich das habe, kann ich manche Dinge nicht tun. Ich habe mit einem führenden Mann vor einer überregionalen Vereinigung, die noch ganz schön evangelikal war, habe ich vor 30 Jahren Diskussion gehabt. Genau wegen der Stelle. Da steht, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes? Wisst ihr, wo der Tempel Gottes war? In Jerusalem. Der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Und ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Befehl. Darum geht hinaus von ihnen. Offenbarung 18, 4. Und sondert euch ab, spricht der Herr. Rührt nichts Unreines an und ich will euch annehmen. Und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Wisst ihr, das kann ein Kind verstehen. Er sagt, du musst von allem dich absondern, was ungläubig ist. Das ist auch der Grund, warum, wenn jemand nicht wiedergeboren ist, ihre Gemeinde nicht arbeiten darf. Er darf aber nicht im Chor singen. Er darf gar nichts tun, weil er nicht zum Leib gehört. Genau das Nächste, er sagt, du darfst nicht zusammenarbeiten mit Leuten, die Belials Leute sind. Also Belials Leute sind zum Beispiel Okkultes, lästerlich, falsche Dinge. Zum Beispiel, wenn man lehrt, dass das Opfer Jesu unblutig wiederholt werden kann, wenn man lehrt, dass Abendmahl zur Vergebung der Sünde ist, wenn man lehrt, dass die Kindertaufe errettet. Das ist alles Belial. Steht ihr? Also ich persönlich, kann jeder seine eigene Meinung sein. Ich glaube, dass in den christlichen Ländern ganz viele Leute wegen dieser falschen Lehre, dass man durch Kindertaufe gerettet wird, in die Hölle fahren. Würde man denen sagen, deine Kindertaufe nützt erst mal gar nichts, du musst dich bekehren, dann würde es ganz anders aussehen. Wisst ihr, da hast du halt Wischiwaschi. Überall wird verwischt. Aber ist euch aufgefallen, die Bibel sagt dann am Schluss, Vers 1 vor Kapitel 7, weil wir nun diese Verheißungen haben, sind wir mal ehrlich, wenn du das liest, 6,14 bis zum Schluss von Kapitel 6, sagst du, das sind doch keine Verheißungen, das sind doch Drohungen. Wisst ihr, da kommt immer dieses dumme Gerede, das Evangelium sei doch keine Drohbotschaft, sondern Frohbotschaft. Das ist Unsinn. Das Evangelium ist beides. Das Evangelium ist eine Frohbotschaft für den, der sich bekehrt und der Herr Jesus annimmt. Und es ist eine Drohbotschaft für den, der ihn ablehnt. Das ist doch klar. Wisst ihr, wir sind schon so humanistisch eingeebnet. Wir haben ja auch humanistische Gesamtkultur fast weltweit, dass wir so Dinge nicht mehr wagen zu sagen. Und da kommt das Nächste. Er sagt ganz einfach, du Gläubiger, wenn du in Christus bleiben willst, wenn du die Mauern Jerusalems hochziehen willst, wenn du wirklich die Tore Jerusalems wieder nutzen willst, dann musst du dich reinigen von aller oder jeder Befleckung des Fleisches. Das heißt, du darfst nicht bewusst in Sünde leben. Wir sündigen alle, das sagt die Bibel glasklar. Wenn ich gesündigt habe, gehe ich zu meinem Jesus, bitte reinige mich mit deinem Blut. Dann nimmt er die Sünde hinweg und sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Da braucht man sich dann auch nicht drum drehen. Wenn er vergeben hat, ist vergeben, dann ist vorbei. Das könnt ihr wegwerfen, ist dann in den Tiefen des Meeres versinkt. Aber jetzt kommt das Nächste. Und praktisch jeder Befleckung des Geistes. Was ist Befleckung des Geistes? Befleckung des Geistes ist Befleckung der Gesinnung. Da muss es gar nicht zu einer Sünde kommen, sondern das ist eine falsche Einstellung. Wir sind alle lieb, ist eine Befleckung des Geistes. Wisst ihr, du musst einfach sagen, stimmt doch nicht. Was sagt Paulus? Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wenn man die Bibel ganz nüchtern liest, dann sieht man, diese Linien sind so klar fixiert, da brauchen wir nicht einmal drüber nachdenken. Und die Bibel sagt klipp und klar, wir sind Fremdlinge auf Erde, wir gehören da nicht dazu. 1. Petrus 2,11. Philipper 3,20, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und jetzt sagt die Bibel, 1. Timotheus 3,15, die Stelle möchte ich jetzt wieder lesen, nicht nur zitieren. Weil die hat eine ganz wichtige Aussage. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, die Gemeinde ist eine Grundfeste und ein Pfeiler der Wahrheit. In der Gemeinde muss verkündigt werden, der Wille Gottes ist Mann und Frau. Der Wille Gottes ist Ehe zwischen Mann und Frau. Der Wille Gottes ist Absonderung vor jedem Okkultismus. Der Wille Gottes ist, es gibt nur einen Weg zu Gott, der Herr Jesus allein. Nur durch Jesu Blut. Wisst ihr, das ist eindeutig. Das ist das, was Gott will. Das sind auch die Dinge, wie man hier wandeln soll, was man predigen soll. Das sagt die Bibel glasklar. Er sagt, es ist ein Pfeiler und der Grundfeste der Wahrheit. Es ist aber so, wenn jetzt das Wort Gottes keine Rolle mehr spielt, wenn man die Mauern Jerusalems runterlässt, dann kannst du das alles nicht mehr durchsetzen. Wisst ihr, mit manchen Leuten bin ich gar nicht böse, weil die können dir gar nicht mehr. Wenn du diese Dinge alle aufgibst, dann kannst du nicht mehr. Du bist ein ganz armer Tropf, du kannst nicht mehr. Du musst hingehen, zurückgehen und sagen, Herr, reinige meine Gesinnung. Mein Geist, vor jeder Befleckung, gib mir die richtige Gesinnung. Dann setzt man sich vor die Heilige Schrift und sagt, Herr, lass Hebräer 4,12 von mir geschehen, dass dein Wort als zweischneidiges Schwert durch mein Herz geht und das alles offenbart. Und ich bin bereit, vor dir gehorsam zu sein. Das Nächste, reinige mich vor jeder Befleckung des Fleisches. Wo irgendeine Sünde ist, die ich brechen muss, gib mir die Kraft, habe ich durchs Kreuz, ich bin mit Christus gekreuzigt, und gib mir den Wille, es zu tun. Wisst ihr, wenn man so vorgeht, zieht man automatisch die Mauern Jerusalems hoch. Wenn ich das nicht tue, ist was dann passiert. Es gibt Regeln. Zum Beispiel, ich bin ein Bäckersohn. Wenn du Sauerteig nimmst und in einen normalen Teig hineintust, musst du nur warten. Es ist eine Frage der Zeit, dann frisst der Sauerteig der andere Teig auf, er zersetzt und versäuert ihn vollständig. Und genauso ist, wenn du das nicht tust, wenn du dich nicht absonderst, wenn du nicht die Mauern Jerusalems hochziehst, wenn du nicht die Tore wieder in Gebrauch nimmst, dann passiert was ganz Einfaches. Dann frisst dich die Hure Babylon auf. Das ist nur eine Frage der Zeit, die frisst dich auf. Lass uns mal die Bibel ganz nüchtern unter diesen Gesichtspunkten. Wie Gott dann sagt, wie kannst du mit denen etwas zu tun haben, die ich hasse? So sagt er wörtlich. Lass uns mal aus dem Alten Testament, wie Gott es sieht. Götzerkult, Baalskult, alle diese Dinge. Er lässt Bileam, der vermischt war, er war ja praktisch das klassische Beispiel der Vermischung, er lässt ihn am Schluss umbringen. Ist doch klar. Wisst ihr, man muss das einfach nüchtern sachlich sehen. Es gibt hier kein 50-50, es gibt bloß Ja oder Nein. Es gibt Licht oder Finsternis, Vermischung ist immer Dämmerung. Und im Jesaja steht, die Dämmerung, die du geliebt hast, ist dir zum Fallstrick geworden. Wir müssen eine Entscheidung fällen, ob wir wieder Nehemia, Jerusalem wieder aufbauen wollen oder nicht. Das kann sein, da verlierst du Freunde. Das kann sein, da bist du nicht mehr angesehen. Das kann sein, du wirst belächelt. Wenn ihr Nehemia weiterlässt, man hat sie verspottet. Und er sagt, ich will nach Jerusalem, sagt er dann in Kapitel 2. Kapitel 2 ist ganz wichtig. Er sagt in Kapitel 2 zum Beispiel etwas, da kommst du gar nicht drauf. Da denkst du zuerst, das ist eine Kult. Aber in der Schattenbildlichkeit ist das eine der größten Aussagen der gesamten Heiligen Schrift. Er sagt in Nehemia 2, Vers 3, warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore mit Feuer verzehrt sind. Er sagt, da ist die Grabstätte meiner Väter. Da sind unsere Väter im Glaube hingegangen und haben sich in den Tod Jesu gegeben, haben sich mit Christus für gekreuzigt gehalten. Dort ist die Grabstätte im Neuen Jerusalem. Wisst ihr, und sagt, sollte ich nicht traurig sein? Das ist die Stätte, das ist das, was die Alten gelehrt haben. Hier, das ist die Mauer, die zerstört ist und wo die Tore durch dein Gericht, durchs Feuer hinweggenommen sind. Wisst ihr, Nehemia heißt Jahweh oder Jehova, man weiß ja nicht, wie es ausgesprochen wird. Jahweh tröstet. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt fängst du an, die Mauern Jerusalems wieder hochzuziehen. Du gehst aus der Hure aus, überall, wo du es erkennst. Du eiferst drum, dass du in Christus in ihm bleibst. Du liest die Bibel nicht mehr wie bisher, sondern wenn du die Bibel liest, dann öffnest du die Bibel, dein Herz und sagst, Herr Jesus, rede, dein Knecht hört. Die Schwester formuliert es als Schwester. Und dann gehe ich einfach hin, mach Folgendes. Erwarte in kindlichem Glaube, wir haben den Geist des Glaubens, 2. Korinther 4, 13, erwarte ich, dass jetzt Hebräer 4, 12 geschieht. Dort sagt die Bibel, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das unter anderem Geist und Seele scheidet. Dass dann das Wort Gottes bei mir Geist und Seele scheidet. Dass Gott ganz klar sagt, und er sagt es auch ganz klar, was ist Hure Babylon, was ist Braut. Und dass ich dann die Entscheidung fälle für die Braut und nicht für die Hure. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Braut und die Hure gegenüberzustellen. Die Bibel sagt in Lukas 12, 32, dass die Braut eine kleine Herde ist. Wir haben keine Verheißung, dass wir die Masse erreichen. Haben wir nicht. Wir haben die Verheißung, dass wir den Einzelnen erreichen. Offenbarung 17, 15 sagt, die Hure ist die Masse. Ist klar, kleine Herde, Masse steht sich gegenüber. Über die Braut, über das neue Jerusalem, über die echte Gemeinde, sagt die Bibel, 1. Petrus 2, 11, ihr seid Fremdlinge auf Erden, wir sind Fremde. Die Hure Babylon, über die steht geschrieben, Offenbarung 13, 8 und andere Stelle, sie gehört zur Erde, zur Welt. Also nochmal, wir gehören zum Reich Gottes, die andere gehören zur Welt. Wenn der Nachbar fragt, hast du einen anderen Gott wie ich? Oder wenn dich jemand fragt, bist du besser wie ich? Muss ich sagen, nein, ich bin nicht besser wie du, vielleicht bin ich schlechter. Aber es ist ein Unterschied. Ich habe da Jesus im Herzen und damit gehöre ich zum anderen Reich und du gehörst immer noch dem Teufel. Also, wenn man ehrlich ist, sagt man das den Leuten. Aber was haben wir ja Angst? Wir sind ja so lieb alle, wir wollen ja niemand wehtun. 1. Timotheus 6, 8 sagt die Bibel, die Gemeinde lässt sich genügen, sie ist einfach. Sie hat keinen Prunk. Ich habe in Südtirol Kirche besichtigt. Ich muss echt sagen, mir bleibt die Luft nicht so schnell weg. Aber ich bin durch die Türe rein, schon im Rescherpass, bin durch die Türe in die Kirche rein, da blieb mir die Luft weg. Also so ein Prunk und Gold und sowas Protziges, ich habe dann in Österreich, hat uns Johannes Rahm in Melk das noch gezeigt, ist noch schlimmer. Aber sowas habe ich noch nie gesehen vorher. Und die Bibel sagt, die Gemeinde Jesu ist einfach. Offenbarung 17, 3 sagt, die Hure ist prunkvoll. Gold, Silber, Scharlach, die ist wunderbar aufgemacht. Epheser 1, 7 sagt klipp und klar, also haben wir die Reinigung durch sein Blut. Und das ist die Erlösung. Offenbarung 18, 2 sagt, sie ist letztendlich voll Sünde. Sie ist eine Behausung aller unreiner Vögel. Sie ist voll Dreck, sie ist nicht gereinigt. In Philipper 1, 20 sagt, die Gemeinde verherrlicht immer der Herr Jesus. Offenbarung 18, 7 sagt, die Hure verherrlicht immer sich. Immer sich. Da ist immer jemand anders im Mittelpunkt als der Herr Jesus. Und das könnt ihr ganz genau sehen, ob du Hure hast oder Gemeinde Jesu. In der Gemeinde Jesu ist immer der Herr Jesus im Mittelpunkt. Da ist immer das Wort Gottes im Mittelpunkt. Da ist immer auch die Trennung von Sünde und von diesen Dingen im Mittelpunkt. Wisst ihr, wenn ich jetzt ganz sachlich vorgehe und sag, das ist ja immer die Frage, wie wird der Heilige Geist, gell? Wo ich aus der Pfingstbewegung raus bin, da war für mich das die entscheidende Frage. Wie wird denn der Heilige Geist? Wisst ihr, ich musste ja aufpassen, dass ich nicht die Sünde wie den Heiligen Geist begehe. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich sie gar nicht begehen kann. Habe ich nicht gewusst. Aber ich habe dann doch rausgekriegt, wie der Heilige Geist wirkt. Johannes 16, 8. Wenn jener kommt, nämlich der Geist der Sohnschaft, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, der Heilige Geist wirkt immer. Überführung von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wo der Heilige Geist ist, wird Buße gepredigt. Änderung der Einstellung. Da wird die Sünde gegeißelt, da wird die Sünde genannt. Da wird gesagt, was man tun darf und nicht, wo man weg muss. Und da wird gezeigt, letztendlich, was das bedeutet. Und die Bibel erklärt dann, wie das geht. Und die Hauptsünde ist, dass die Leute nicht an Herrn Jesus glauben. Das ist die Hauptsünde. Und dann sagt er, er wird das Zukünftige zeigen. Er wird nämlich zeigen, die sich bekehrt haben, wiedergeboren sind, kommen in den Himmel. Er wird zeigen, die sich nicht bekehrt haben und nicht zum Glauben kamen, gehen in die Hölle. Wird er ihnen ganz klar zeigen. Und dann sagt er, wenn jener kommt der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Johannes 17, 17, der zweite Teil, sagt sofort, was ist die Wahrheit? Und dort heißt es, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, der Heilige Geist führt immer ins Wort Gottes hinein. Wenn jetzt die Bibel zum Beispiel sagt, wenn dich die Schlange beißt, 1. Mose 49, fällst du rückwärts. Also wenn der Teufel dich verführt hat, fällst du rückwärts. Und die Leute fallen zum Beispiel, wie es oft in diesen verführten Kreisen geschah, stürzen rückwärts um. Da brauche ich nicht mal mehr überlegen, ob das der Heilige Geist ist. Das ist nicht der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist wirkt in der Frucht des Geistes, Galater 5, in Krataia, völlige Selbstkontrolle. Wenn du voll Heiligen Geistes bist, fällst du nicht um. Du sinkst vielleicht vor Ehrfurcht auf dein Angesicht, aber du fällst nicht rückwärts um. Wird wiederholt in Jesaja 28, 13, bei Samuel, 1. Samuel 4, 18. Als das Gericht Gottes über ihm kam, fällt er rückwärts um und bricht das Genick. Wisst ihr, das sind eindeutige Dinge biblisch. Er führt mich in die Wahrheit hinein. Ich muss nur gucken, was das Wort Gottes sagt und das vergleiche mit dem, was passiert. Dann weiß ich, was der Heilige Geist ist und was der andere Geist ist. Und der andere Geist ist eigentlich alles, was nicht der Heilige Geist ist. Also Hure Babylon kann natürlich mein Geist sein, die das eigene verwirklichen will, oder dass der Teufel mich verführt hat und dazu reizt, das ist alles möglich. Wisst ihr, das ist ja egal, wo es herkommt. Ist auf jeden Fall falsch. Und dann kommt der wichtigste Punkt, 14. Er wird mich verherrlichen. Wo wirklich die Brautgemeinde ist immer der Herr Jesus im Mittelpunkt, nicht der Heilige Geist, nicht die Geistesgabe, nicht auch Seelsorge, nicht Taufe. Alle diese Dinge sind nicht das, was im Mittelpunkt ist. Im Mittelpunkt ist der Herr Jesus. Es werden alle Dinge der Bibel genannt bei der Gemeinde und werden auch praktiziert. Aber im Zentrum ist der Herr Jesus. Er allein, sein Opfer, alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Alles läuft auf die Person Jesu zu. Das ist der entscheidende Punkt. Wisst ihr, und dann siehst du ganz eindeutig, Hast du Hure oder hast du die Gemeinde? Ach, Karl Hermann, bist du wieder so böse? Du sagst wieder nur, ihr seid, wisst ihr, ich kenne das Geschwätz. Ich sage gar nichts. Ich sage bloß, was die Bibel sagt. Und da muss ich mich genauso drunter halten. Und wenn ich hier abdrifte, links oder rechts, dann gehöre ich genauso zur Hure wie die anderen. Ist euch das klar? Nicht wir sind besser, sondern wir sind bloß, wir haben Gnade, dass der Herr uns bis jetzt hat überleben lassen. Da bin ich dem Herrn unendlich dankbar. Aber es darf man nicht anfangen zu sagen, wir sind alle Liebe. Ja, jetzt vermischen wir uns. Ich vermische mich nicht. Wisst ihr, wenn so von mir jemand verlangt, dass ich mit einer Gruppe zusammen arbeite, hat jemand verlangt von mir? Oder nicht verlangt, er hat gesagt, ich weiß ja, dass du es nicht tust. Die selber wieder mit einem orthodoxen Priester zusammenarbeitet, der ihnen Ikone zeigt, die mit einem katholisch-charismatischen Lobpreisleiter große Veranstaltungen macht. Und man will von mir, dass ich mit denen zusammenarbeite. Da kommt von mir eine ganz klare Antwort. Die heißt immer so, nein. Die Leute haben ja gesagt, wir fragen dich gar nicht. Wir wissen ja, wie du eingestellt bist. Du sagst immer nein. Ich sage, ja, ich sage nein. Ihr versteht. Aber wisst ihr, was das ist? Das ist nicht die Radikalität vom Karl Hermann. Wisst ihr, was das ist? Normal. Jeder, der zur Gemeinde Jesu gehört, jeder, der zum Leib Christi gehört, jeder, der zur Brautgemeinde gehört, nicht zur Hure, würde nie im Leben mit so etwas zusammenarbeiten. Da ist er die Finger weg. Das ist von Bibel her glasklar. Und dann sagt die Bibel, wenn der Heilige Geist wirklich wirkt, dann verherrlicht der Herr Jesus. Er ist im Mittelpunkt. Dann reden wir von ihm, von seiner Präexistenz, dass er beim Vater war in dieser Lichtswelt, ist seine gleiche Gestalt wie der Vater, nämlich Geist. Dass er mit dem Vater diesen Ratschluss der Ewigkeit beschlossen hat, uns zu erlösen. Dass er Mensch wurde, weil nach mosaischem Gesetz Blut vergossen werden muss. Es muss ein Mensch entstehen, der keine Erbsünde hatte, der Herr Jesus. Drum ist er von der Jungfrau geboren. Drum ist er vom Heiligen Geist gezeugt. Dann hat er ohne Sünde hat er gelebt, er hat nie eine Sünde getan, hat er uns vollständig erlöst, ging ins himmlische Heiligtum, von dem reden wir. Der Sühnedeckel, der Rechte ist im Himmel, Stiftshütte, dort hat das Blut drauf gesprengt. Er setzt sich zur Rechte Gottes, gibt uns ein vollkommenes Opfer. Wir können es im Glauben annehmen, weil wir seit der Wiedergeburt der Geist des Glaubens haben. Und jetzt können wir kindlich wie die kleinen Kinder einfach aus Glauben diese Erlösung, die wunderbar ist, ausleben. Von dem redet die Gemeinde. Nicht von den anderen Dingen, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass meine alte Natur ausgeschaltet ist, dass er der Garant ist. Wisst ihr, ich sage es jetzt im Kindervers, aber im Prinzip ist das, was ein Herz von einem Gläubigen umtreibt, auch wenn er auf dem Totenbett ist. Wisst ihr, wenn ihr auf dem Totenbett seid, dann hört der Spaß auf. Ihr habt keine Chance mehr, was zu tun, wenn ihr merkt, jetzt sterbt ihr. Dann hört das Theater auf, dann ist aus. Und wir haben als Kind beigebracht, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich werde in den Himmel eingehen. Genau so ist es. Wenn ich auf dem Sterbebett liege, weiß ich, ich komme nur in den Himmel wegen Jesu Blut. Nur wegen ihm. Und dann kann man das Lied singen, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Wisst ihr, dann ist alles klar. Und das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Und das ist das, was die Brautgemeinde ausmacht. Und alles andere ist vielleicht am Anfang noch harmlos, noch ein bisschen Kompromiss und noch nicht so schlimm. Aber es endet in der Hure Babylon, versteht ihr? Jetzt muss ich persönlich, auch als Gemeinde und als Einzelperson Entscheidung fällen. Ziehe ich die Mauern wieder hoch, benutze ich die Tore. Jetzt möchte ich uns zeigen zum Schluss, wie man die Tore benutzt. Das steht nämlich in Nehemia 3. Die haben wir jetzt die Mauern hochgezogen. Das heißt, das symbolisiert Gläubige, die haben jetzt angefangen, sich wieder abzusondern. Die haben jetzt angefangen, wieder der Herr Jesus im Mittelpunkt zu haben. Die sagen, unsere Gemeinde und mein Herz, ist ja Tempel des Heiligen Geistes, hat im Mittelpunkt der Herr Jesus allein. Die haben angefangen, wieder Mauern hochzuziehen. Jetzt ist wieder eine gewisse Absonderung. Jetzt ist man nur auf der Herr Jesus ausgerichtet. Jesus allein, sonst nichts. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt baue die diese Tore. Das heißt, die Tore sind ja durchs Feuer zerstört. Die bauen die jetzt neu. Wisst ihr, und jetzt ist ganz einfach. Jetzt hast du die Mauer des neuen Jerusalems und durch die Tore gehst du rein. Also durch diese Tore kommst du wieder in die Stellung in Christus hinein. Aber durch diese Tore kannst du auch rausgehen. Das sind die kitzligen Punkte. Jetzt beginnt er mit dem Schaftor. Das erste Mal ins neue Jerusalem gehe ich durch Schaftor ein. Weil ich Jesu Schäflein bin, wunderbares Kinderlied. Weil ich Jesu Schäflein bin. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt der Herr Jesus. Wisst ihr, ich bin das Schäflein Jesu, da schäme ich mich nicht. Schafe sind dumme Tiere. Ich war beim Schäferfest, da haben wir es angeguckt. Da musst du nicht mal groß gucken, das siehst du auf einen Blick. Sie sind nützlich, aber sind dumme Tiere. Wisst ihr, ich will nur einfältiger mit Jesus dienen. Wenn die anderen sagen, du bist uns zu primitiv, sage ich, okay, wunderbar. Hauptsache, ich bin ein Schäflein Jesu, der Rest ist mir egal. Ich will durch Schaftor ins neue Jerusalem reingehen. Das ist passiert bei mir am 30.05.1974. Ich weiß nicht, wann es bei dir passiert ist. Manche wissen nicht, wann es passiert ist. Ist auch nicht schlimm. Es ist nur wichtig, dass du drin bist. Wann du reingegangen bist, ist egal. Nur musst du drin sein. Und ich bin Jesu Schäflein. Drum Schaftor ist der erste Schritt ins neue Jerusalem rein. Drum beginnt's, dass sie als erstes das Schaftor wieder aufbauen. Sie predigen Jesus allein. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Du musst Herr Jesus in dein Herz aufnehmen. So viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Das ist Schaftor. Das baut die Gemeinde wieder auf. Das nächste Tor ist Fischtor. Fischtor, er hat sie gespeist mit Brot und Fisch. Die Gemeinde hat auch dieses Wort Ictus, das heißt Fisch auf Griechisch, genommen. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, ist die Abkürzung von Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Und sie lebt vor ihm. Ich lebe nicht vor Jüngerschaftskursen. Ich lebe nicht vor Konferenzen. Ich lebe vor ihm, vor dem, was er gegeben hat. Er hat in der Gemeinde die Schiene gegeben, die Dienste, also Verkündigung und die ganze Gemeindearbeit. Er hat aber uns das Wort Gottes gegeben. Ich lebe von seinem Wort. Er speist mich mit seinem Wort. Sein Wort ist meine Speise. Das ist es. Das Fischtor. Jetzt kann man aber zum Beispiel, wenn man nicht mehr Bibel liest, oh, ich bin so stressig, ich muss jetzt hier daheim etwas bauen, im Beruf ist so schlimm, ich komme heim am Abend. Wisst ihr, ich habe mal 14 Stunden gearbeitet, das ist aber jetzt keine Ergeberei, sondern ich sage bloß, das ist ein Wunder, dass ich es überlebt habe. Darum bin ich jetzt gerade wackelig und habe graue Haare. Ich habe zeitweise, bin ich 14 Stunden unterwegs gewesen fürs Geschäft und ich hatte keinen so leichten Job. Bank und ich war dann bei der Landesbank in Stuttgart tätig in die Fusionen. Das ist auch kein Zuckerschlecken, das darf der glauben. Ich hatte einen harten Job, nebenher die Revisionsarbeit, der Schlachter, nebenher hier die Gemeindearbeit, nebenher Reisedienst. Ich habe es überlebt. Wisst ihr, ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich habe so schwer im Geschäft, jetzt komme ich nicht in die Bibelstunde, jetzt komme ich nicht in die Gebetsstunde, jetzt habe ich auch keine Zeit mehr, stille Zeit zu machen, jetzt habe ich keine Zeit mehr zu beten. Ja, Entschuldigung, dann gehst du rucki zucki aus dem Fischtor wieder raus aus dem Neuen Jerusalem. So schnell geht es. Wisst ihr, du musst aufpassen, du kannst durchs Fischtor reingehen, indem du das Wort Gottes liest, dich speisen lässt. Du kannst aber auch wieder rausgehen aus der Stellung in Christus, indem du nicht mehr Bibel liest. Versteht ihr? Ausrede haben wir immer. Ich mache doch kein Gesetz draus. Ich habe einen Bruder, der hat auch einen ganz harten Job gehabt, dann hat er uns erklärt, was er dem Abend passiert ist. Hat er einmal gemacht. Wenn er es immer gemacht hätte, wäre es schwierig geworden. Hat er gesagt, Brüder, dann war ich fertig. Ich war erledigt. Ich konnte nicht. Dann ist er hingegangen und haben wir geglaubt, jetzt sagt er, dann fiel ich auf die Knie und habe gebetet. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich ging einfach hin, habe zu mir Jesus gesagt, Heiland, bei uns bleibt alles beim Alten, habe mich rumgedreht und geschlafen. Kann man auch machen, ist doch okay. Wenn es wirklich mal so ist. Wenn du aber dauernd einen Job hast, der dich davon abhält, Bibel zu lesen, zu beten, um Jesus zu dienen, oder auch die Gemeinde dauernd schwänzen muss, dann musst du dir überlegen, ob du den Job nicht aufgibst. Weil dann ist dein Job dein Baal. Versteht ihr? Den musst du dann überlegen. Ich hatte Situationen, wo ich mir ernsthaft überlegen musste, ob ich meinen Job aufgebe. Ist nicht schön. War eine harte Zeit, harte Zeit. Aber ihr begreift, ich kann durchs Fischtor rein und rausgehen. Ich brauche die Nahrung. Ich brauche das Wort Gottes. Also, keine Frage. Das nächste Tor ist das alte Tor. Ist euch aufgefallen, habt ihr 1. Mose 26 gelesen, was die Philister gemacht haben in Israel. Sie haben die Brunnen verstopft mit Erde. Erde ist ein Bild fürs Weltliche, ist ein Bild für den Fluch. Die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen. Sie haben die Quelle verstopft. Und dann sagt die Bibel, dann kamen die wahren Gläubigen. Das ist jetzt ein Bild für die Gläubigen, die zum Neuen Jerusalem gehören, die zur Braut gehören, die hier das Neue Jerusalem wieder aufbaut. Sie haben die Quelle wieder aufgegraben, die gleichen. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Da steht was Wunderbares dann. Sie benannten sie mit demselben Namen wie die Väter. Wisst ihr, ich sage klipp und klar, Bekehrung. Wenn die Leute zu mir sagen, ja, willst du mich bekehren? Und dann sage ich, ja. Ist das schlimm? Muss ich sagen, nein, weißt du, wenn du mal dienst, dann geht's dir besser und lauter Zeugs. Sag doch ihm klipp und klar, ich will, dass du dich bekehrst, weil du in die Hölle fährst, wenn du dich bekehrst. Man benennt sie mit dem alten Namen, das ist das alte Tor. Hier kann man auch rausgehen aus dem Neuen Jerusalem, indem man alles den Leuten anpasst, dass die jetzt alles, Musik alles, muss jetzt so sein, dass die Leute es gern hören. Wisst ihr, wenn du dich bekehrst, hörst du automatisch die alten Erweckungslieder wieder gern. Um die brauchst du keine Sorgen machen. Und der sich bekehren will, dann stört die Musik zuerst mal gar nicht. Ist auch keine Frage. Im Gegenteil, es zieht. Weil es nämlich, wenn es geistgewirkte Lieder sind, dann zieht es. Wisst ihr, das alte Tor muss man genauso hüten wie das Fischtor. Das ist ein bisschen eine andere Ebene, aber man muss es auch hüten. Und dann kommt das Taltor. Dazwischen hat es zum Beispiel der Ofenturm. Das sind die Wachsamkeiten. Der Turm ist immer eine Stätte der Wachsamkeit. Also man muss da immer wachsam sein. Ofenturm, Feuer, Gericht, da muss man wachsam sein, damit man sich kein Gericht zuzieht. Aber dann Vers 13, das Taltor. Wisst ihr, wenn du ins Tal musst, wenn der Herr dir verordnet, dass du unter durch musst, dann kann das dich zum Herr Jesus hintreiben oder wegtreiben. Du kannst durch das, wenn es jemand dreckig geht, ihr kennt ja die Geschichte von Wilhelm Busch, wo der Mann durch einen Bergrutsch im Stolle das Rückgrat gebrochen hatte und querschnittsgelähmt war und dann am Schluss sagt, ich bin dem Herrn dankbar, dass er mir das Rückgrat gebrochen hätte, so schwer hätte ich nicht den Herrn Jesus gesucht. Da geht man durchs Taltor rein ins Neue Jerusalem. Dann hat es wieder andere, die sagen, ich ertrage es nicht mehr, dass ich da und krank bin, ich gehe raus aus dem Neue Jerusalem. Ist falsch. Weil das Taltor ist eine Stätte der Prüfung. Du musst im Taltor musst du das Tor mit doppelten Riegel verschließen, dass du da ja nicht rausgehst, wenn es so dreckig geht. Wisst ihr, dreckig gehen ist keine Schande. Zu mir hat heute Morgen jemand gesagt, du bist ja ehrlich. Warum soll ich nicht sagen, mir geht es gerade dreckig? Warum soll ich es nicht sagen? Warum soll ich nicht sagen, ich bin verschlafen? Was soll ich sagen, der Herr hat mir gezeigt, ich soll heute erst in die zweite Stunde kommen, soll ich sagen, ich bin verpennt? Soll ich sagen, ich bin zu dumm, den Wecker zu stellen? Könnt ihr mich angucken, bin ich manchmal. Ich habe aus Dummheit schon den Wecker falsch gestellt. Dann habe ich zwei gestellt, habe nur beide falsch gestellt. Gell? Oder der eine hat nicht getan, ich habe nicht gemerkt, dass der eine nicht tut, der andere falsch gestellt. Wisst ihr, da muss doch ehrlich sein, muss er sagen, ich bin Trottel, Entschuldigung. Ist das eine Schande? Nein, da komme ich doch lieber in die zweite Stunde. Dann komme ich beim Brotbrecher mittendrin. Mir sagen Geschwister, ich getraue mich nicht reinzukommen. Geschwister, kommt mit Freude rein. Ich juble, wenn ihr zu spät kommt und trotzdem den Mut habt, reinzukommen. Wenn ihr immer zu spät kommt, dann kriegen wir ein Problem. Aber wenn ihr zu spät kommt, ihr braucht doch keine Hemmungen haben. Wisst ihr, oder wenn du krank bist, das ist doch keine Schande. Krankheit ist eine Folge des Sündenfalls. Da könnt ihr euch bei Adam beschweren, falls er im Himmel ist. Wisst ihr, aber im Himmel wird nicht mehr beschwert, von daher fällt es weg. Es ist einfach so, das Taltor ist wichtig, da muss ich aufpassen. Dann kommt das Mischtor. Ist interessant. Das Mischtor ist auf der Südseite der Stadtmauer Jerusalems. Und das Mischtor ist unten, wo es flach ist. Und das Mischtor ist das Tor, wo man den Mist raustut. Das ist das Tor, wo du deinen Dreck ablädst. Wo du dich reinigen lässt durch Jesu Blut. Wo du dich mit Christus gekreuzigt hältst. Wo du vielleicht Dinge entsorgst, wegtust. Da räumst du auf in deinem Leben, in deinem Herzen, in deiner Umgebung. Das ist das Mischtor. Man kann durchs Mischtor ganz tief in die Mitte, ins Zentrum Jerusalems hineingehen. Man kann durchs Mischtor, wenn man das nämlich nicht tut, auch wieder rausgehen. Ihr versteht, immer durch die Tore kann man raus und reingehen. Aber die müssen funktionieren. Die müssen aufgebaut werden durch eine Stadtmauer. Die haben wir jetzt, die haben wir ja gesehen. Da kommt das Quelltor. Gibt es was Schöneres wie das Quelltor? Wisst ihr, das ist das Tor, wo ist deine Quelle? Mir haben mal amerikanische Prediger gefragt, warum predigen wenige? Also bei uns predigen ja für unsere Brüder, muss ich sagen, 6, ich finde das nicht wenig. Wenn ich 10 habe, lasse ich auch 10 predigen. Jeder, der Berufung hat, das ist gar keine Frage. Aber er sagte zu mir, das ist gar nicht schlimm. Schickt mir ein paar Brüder, ich bringe ihnen das Predigen bei. Und er hat gesagt, danke. Das kann man niemandem beibringen. Entweder hast du die Gabe oder hast du nicht. Wissen Sie, jetzt sind wir bei Psalm 87, 7. Alle meine Quellen sind in dir. alle meine Quelle sind in dir. Das heißt, der Herr Jesus wirkt in der Gemeinde in Wahrheit alles. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt kurz, Taltor wird wieder verbunden mit dem anderen. Ich lese uns Psalm 84, Vers 6 und Folgeverse. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebannte Wege sind. Das sind die, die Hebräer 4,12 erleben. Das zweischneidige Schwert. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Das heißt, die Fülle des Heiligen Geistes ist da. Sie schreiten von Kraft zu Kraft. Sie fallen nicht um, sondern sie stehen wie eins. Erscheinen vor Gott in Zion. Und Vers 7, der Anfang setze ich jetzt zu dem Schluss, da heißt es, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, durchs Taltor, machen sie es zu lauter Quellen. Dann wird das Taltor zum Quelltor. Ist das nicht gewaltig? Wisst ihr, in 26 kommt ans Wassertor. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich muss das alles nicht, wisst ihr. Es gibt keinen Zwang im Reich Gottes. Ist alles freiwillig. Ist freiwillig. Wenn zu mir jemand sagt, nee, ich will das nicht, was ihr macht, sei, kein Problem. Du musst selber wissen, was du willst. Ich weiß nicht, was du willst, aber ich weiß, was ich will. Ich will, dass meine Mauern des neuen Jerusalems hochgezogen sind. Ich will, dass die Tore funktionieren. Ich will durch die Tore eingehen und nicht ausgehen. Ich will zur Braut gehören. Ich will zur Leibesgemeinde gehören. Ich will dem Lamme folgen, wohin es geht. Den Rest will ich nicht. Wisst ihr, Wassertor. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ist eine Willenssache. Du kannst, wenn du willst. Du hast den Geist des Glaubens. Das zwingt dich niemand. 28. Rosttor. Rost steht in der Bibel für Kraft. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt der Herr Jesus. Wenn du wirklich einmal Jesus glaubst und sein Opfer, steht in Epheser 1, 17 bis 19, lese ich heute nicht, habe ich oft gelesen, dann werden gewaltige Kraftwirkungen ausgelöst. Wisst ihr, ich komme aus einer Bewegung, wo man uns gesagt hat, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Als ich das untersucht habe, habe ich gemerkt, da ist ganz viel zählisch. Die Kraft des Heiligen Geistes habe ich erst hinterher kennengelernt, als ich Epheser 1, 17 bis 19 kennengelernt habe. Da werden gewaltige Kraftwirkungen, auch Kontrollkräfte werden ausgelöst. Wenn du die Kraft woanders als beim Herr Jesus suchst, dann gehst du raus aus dem Neuen Jerusalem. So leid es mir tut. 29. Osttor. Da müssen wir mal gucken, Hesekiel-Tempel. Von Osten kommt das Wasser des Lebens. Der Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Wo geht die Sonne auf? Im Osten. Osten ist immer für Konzentration auf der Herr Jesus. Wisst ihr, und da bist du jetzt wieder an dem Punkt, wenn du nicht auf der Herr Jesus ausgerichtet bist und alles von ihm erwartest, ist die Gefahr, dass du rausgehst. Wenn du rausgegangen bist, dann ist die Gefahr, dass du dann auch anfängst, die Mauer runterzuziehen. Das nächste, Mifkat, da streitet sie sich, ob es Wachtor heißt. Also, ich glaube schon, dass Wachtor, sagen wir, die saubere Übersetzung ist, aber da kann man streiten, gell. Es heißt auch Tor der Vergeltung, da ist dann ein Opfer durchgeführt worden. Aber Wachtor würde passen im Sinne von, wenn du hier nicht wachsam bist und auf diese Dinge aufpasst, dass du nicht rausgehst, auch versehentlich, warum sagt der Jesus, wachet und betet, auch in der Endzeit, wachet und betet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen. Müsst wachen, müsst die Bibel lesen und dann mit biblischer Sicht die Welt beurteilen. Und dann am Schluss, was könnte es anders sein? Alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Was ist wieder am Schluss, wo die alle hingelangen, wenn sie fertig sind mit ihren Toren? Jetzt haben sie die Tore alle hochgemauert, haben sie wieder schön gemacht. Die Tore sind alle da, du kannst raus und reingehen. Wo sind sie dann? Vers 32. Schaftor. Dann bist du wieder beim Herr Jesus. Alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Es ist alles gesagt. Ich möchte beten. Herr Jesus, was für eine Herrlichkeit, dass du uns elende Menschen so gewaltig erlöst hast mit deinem kostbaren und teuren Blut. Was für eine Gewalt, dass du uns dein Wort gegeben hast als diesen kostbaren Schatz, aus dem wir diese Geheimnisse sehen können, wie die Erlösung geht. Und du siehst, dass wir in einer Zeit leben, wo die Mauern Jerusalems da niederliegen. Du siehst, dass die Tore, wo man ein- und ausgeht, verbrannt sind. Jetzt gib uns Gnade. Jedem Einzelnen von uns, dass wir die Mauern Jerusalems, da wo wir der Stein sind, wo wir verantwortlich sind, dass wir da die Mauern wieder hochziehen und dass wir beginnen, durch diese Tore, genau dort, wo wir vielleicht rausgegangen sind, wieder reinzugehen. Ob das dann das Fischtor ist, dass jemand zuerst einmal wirklich sich bekehren muss, ob es das Mischtor ist, dass er den Dreck rausnehmen muss, ob es das Osttor ist, dass er aufhören muss, sich um Nebendinge zu drehen und dich allein wirklich in den Mittelpunkt nimmt, ob es das Rosttor ist, dass er alles von dir erwartet, von deiner Kraft. Letztendlich, es spielt keine Rolle, sondern mach einfach, dass wir dann wieder in dir bleiben und dann in aller Ruhe wartet, was passiert. Und du sagst schon mal, Malachi, es wird ein Unterschied sein, genau in der Endzeit, zwischen denen, die Gott dienen, die die Mauern Jerusalems haben, die durch die Tore eingegangen sind, nicht zurückgehen, und dem, der das nicht tut. Und so vertrauen wir kindlich und möchten einfach wachen und beten, dass wir diesem allem entfliehen können und dir, dem Lamme, folgen können, wohin jeder geht. Jeder hat vielleicht einen anderen Weg, du weißt es. Und ich möchte einfach für mich persönlich bitten, lass mich keine Mauer nach unten bewegen, lass mich durch kein Tor rausgehen. Und wo es ein Tor gibt, wo ich außerhalb stehe, dann gib mir Gnade, durch das Tor einzugehen. Und ich bitte für meine Geschwister von ganzem Herzen, dass wir uns alle im Zentrum des Neuen Jerusalems wiederfinden. Und das Zentrum des Neuen Jerusalems war der Tempel. Und das Zentrum des Tempels war das Allerheiligste. Und das Zentrum des Allerheiligsten war die Bundeslade. Und das Zentrum der Bundeslade war der Sühnedeckel, du selber. Gib, dass wir dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Dass du unser Ein und Alles bist. Dass es wirklich bei uns heißt, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Ich bitte einfach, erbarme dich und ich danke dir dafür. Amen.